Herr, für deine Fürsorge wollen wir dir danken. Deine Güte haben wir an diesem Tag erfahren. Deine Liebe. Wir denken auch an manches, was nicht recht vor dir war an diesem Tag. Und wir kommen zu dir, weil du mit deinem Geist einkehren willst. Du willst uns wieder neu auf deine Spur bringen, und wir danken dir, dass wir ablegen dürfen bei dir und hören auf dein Wort. Danken dir für das konkrete und anschauliche Beispiel deiner Gemeinde damals in der Apostelzeit und tust doch auch heute bei uns. Amen. Apostelgeschichte 9, die Verse 32 bis 43. Petrus in Lydda. Jeder von ihnen weiß, wo Lydda liegt. Keiner unter ihnen weiß es nicht, bin ich sicher, weil das der heutige Flughafen Lod ist. Das Lydda. Das ist bloß eine Sprachwandlung des Namens. Der Hauptflughafen Israels ist genau dort, wo dieses Lydda ist. Kann man sich ganz einfach merken. Das gibt's immer mit den Namen. Wer das erste Mal nach Israel reist, lacht sich halb kaputt. Wie komisch die Namen aussprechen, werden wir sie richtig sagen und kommen dann am Anfang gar nicht auf die Idee, dass wir sie natürlich völlig verballhornt aussprechen und die Juden sie richtig aussprechen. Kapernaum heißt zum Beispiel und nicht Kapernaum und so weiter. Also das ist immer wieder interessant. Lydda war der alte Name. Es geschah aber, als Petrus überall im Land umherzog, dass er auch zu den Heiligen kam, die in Lydda wohnten. Dort fand er einen Mann mit Namen Aeneas, seit 8 Jahren ans Bett gebunden, der war gelähmt. Und Petrus sprach zu ihm: Aeneas, Jesus Christus, mach dich gesund. Steh auf und mach dir selber das Bett. Ist ganz korrekt übersetzt, aber wahrscheinlich, es gibt keine Erklärung, wahrscheinlich ist ja gemeint, roll deine Matte zusammen. Ein anderer Sinn kann es ja nicht sein, dass er das Bett richten soll, wenn er ihn heilen will. Also, aber wir wollen uns da nicht aufhalten. Und sogleich stand er auf, da sahen ihn alle, die in Lydda und in Scharon wohnten, und bekehrten sich zu ihm. Scharon ist diese fruchtbarste Ebene um den Flughafen Lod herum. In Joppe, etwa 15 Kilometer weiter, war eine Jüngerin mit Namen Tabitha. Aber das ist jetzt immer wieder eine Sache. Tabea haben wir ja früher gehabt. Das kommt auch sehr von der lateinischen Bibel. Sind die Namen natürlich auch immer wieder ins Lateinische zunächst verdreht worden. Das kennen Sie aus dem Weihnachtslied und Jesse, Isai, zu Jesse gemacht in der lateinischen Bibel. Das heißt übersetzt Reh, Gazelle. Die tat viel gute Werke und gab reichlich Almosen. Es begab sich aber zu der Zeit, dass sie krank wurde und starb. Da wuschen sie und legten sie in das Obergemach. Das ist eigentlich ungewöhnlich, weil man sie normalerweise schnell beerdigt. Aber es kommt jetzt gleich, weil sie doch noch bei der Beerdigung wenigstens noch einen Apostel dabei haben wollten. Weil aber Lydda nahe bei Joppe ist, sandten die Jünger, als sie hörten, dass Petrus dort war, 2 Männer zu ihm und baten ihn: Säume nicht, zu uns zu kommen. Ich bin eben noch mit dem Altluther aufgewachsen. Hat jemand den Altluther von 1912? Lass dich nicht verdrießen. Gell? Seht ihr? Schön. Super. Es waren originale Luther. Petrus aber stand auf und ging mit ihnen. Und als er hingekommen war, führten sie ihn hinauf, das ist der Söller, ins Obergemach, und es traten alle Witwen zu ihm, weinten und zeigten ihm die Röcke und Kleider, die Tabitha gemacht hatte, als sie noch bei ihnen war. Und als Petrus sie alle hinausgetrieben hatte, kniete er nieder, betete und wandte sich zu dem Leichnam und sprach: Tabitha, steh auf. Und sie schlug ihre Augen auf, und als sie Petrus sah, setzte sie sich auf. Er aber gab ihr die Hand und ließ sie aufstehen und rief die Heiligen und die Witwen und stellte sie lebendig vor sie, und das wurde in ganz Joppe bekannt. Es ist Jaffa, ist Joppe. Kennen ja die Orange und die Grapefruit. Und viele kamen zum Glauben an den Herrn, und es geschah, dass Petrus lange Zeit in Joppe blieb, bei einem Simon, der ein Gerber war. Vielleicht wissen Sie es jetzt besser, ich kann das immer so nachdenken. Ich kenne im ganzen Neuen Testament keine einzige Stelle, wo Gott, der ja sonst für die Vielfalt seiner Methoden bekannt ist, irgendwann eine bekannte Persönlichkeit benutzt hätte, um Gemeinde zu bauen. Bei uns meint man ja, man kann erst evangelisieren, wenn man berühmte Musiker hat oder ein Fußballspiel oder irgendwas. Es hat Gott gefallen, mit unbekannten Leuten seine Gemeinde bauen. Wissen Sie, was da bei uns gegenwärtig falsch läuft, ist das Problem, dass wir die Welt nachmachen. In der Welt ist das so, dass was nicht in der Presse beachtet wird, im Radio und irgendwo auf den Einschaltquoten findet, hat keinen Wert. Das Reich Gottes wurde immer von Unbekannten gebaut, von unbekannten kleinen Leuten. Das ist eine Krise heute, auch der gläubigen Gemeinde Jesu, auch mit den Tricks, die wir nehmen. Wir meinen immer, wenn wir die Welt nachäffen, würden die Leute in Scharen kommen, dann seien wir an dem Puls der Zeit. Stimmt auch nicht. Dann hätte Jesus Steine zu Brot machen müssen und dann hätte Jesus die Tempelzinne runterspringen müssen, dann hätte er nämlich die Schau gemacht. Es ist auch nie irgendwo gewesen, dass Jesus Leute gerufen hat, die über besondere Gaben verfügen. Wir finden nirgendwo, dass Jesus Leute genommen hat, die etwa über eine große Redegabe verfügten oder die durch ihre, doch beim Saulus war die Erscheinung, dass er eine Körpergröße groß war. Paulus war die Erscheinung gar nicht imponierend. Und das ist jetzt ganz wichtig, dass die großen Leute Gottes kleine, unbekannte Leute sind und jetzt wie Sie und ich, das Geheimnis. Und sagen Sie bitte nie, ich bin ja nur ein kleines Würstchen. Das ist der Hebel für Gott, um große Dinge zu wirken, wenn Sie echt demütig sind. Sonst kann Gott nichts machen. Und das ist ja bei dieser unbekannten Frau, von der hier gesprochen wird, ja wirklich erstaunlich. Also, sie war gestorben, ich fange mal hinten an. Sie war gestorben, diese Tabitha, und die Gemeindeglieder sagten, ach, das war so ein armer Wurm. Die war im Leben immer zu kurz gekommen, die Tabitha. Die hat es eigentlich nie zu viel gebracht. Es wäre doch nett, Sie kennen das ja ein bisschen, wenn wenigstens jetzt ein Apostel noch da wäre. Das würde sie etwas aufwerten. War sicher ein ganz menschliches Denken. Keiner in der Gemeinde hat geahnt, was bei der Beerdigung sichtbar wurde, was die Tabitha an Spuren hinterlassen hat. Das ist das Erstaunliche. Die dachten alle bloß, die war so still in der Gemeinde, die hat keinen Kreis geleitet. Man muss es nochmal vor Augen führen. Sie hat nie gepredigt, sie hat auch missionarisch nicht gewirkt. Zum Spenden hat sie das Geld auch nicht gehabt. Sie war wirklich eine unbedeutende Frau in der Gemeinde. Und dieses Beispiel von der Tabitha könnten Sie fortsetzen mit unzähligen Leuten. Es fängt zunächst am Jüngerkreis an, den Jesus gesammelt hat. Jesus hat in dem Jüngerkreis keinen einzigen dabei gehabt, der von großem Einfluss war. Bei dem weiteren Kreis, der Josef von Arimathea, dann vielleicht, aber der hat auch im Gemeindebau schon gar nichts gewirkt, sondern gerade die kleinen, unbekannten Leute. Und jetzt muss man wissen, dass das bei Jesus Methode hat. Schlagen Sie 1. Korinther 1 auf, Vers 26. Der Kierkegaard, der Philosoph, der dänische Philosoph, hat gespottet. Das vergisst man nicht, wenn man es bei ihm mal liest. Wie der hochwohlgeborene Oberkonsistorialrat, Bischof, auf die Kanzel steigt und dann sein Kreuzrecht hinhängt und in der ganzen Würde seiner Person diesen Abschnitt liest. Seht doch, liebe Brüder, auf eure Berufung nicht viel Weise nach dem Fleisch, nicht viel Mächtige, nicht viel Angesehene sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Das hat Methode. Und das Problem kann höchstens bei uns allen sein, dass wir es nicht echt vor Gott wirklich so akzeptieren. Dass wir unbeschriebene Blätter sind, die Gott beruft zum Dienst. damit er zu Schanden mache. Gott will zerbrechen, was stark ist. Und was schwach ist vor der Welt. Vor der Welt, in Augen der Menschen, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Die Geschichte seines Reiches gewesen, die Geschichte der Mission. Das ganze Gespött war da. Ich habe es in meinem Missionsbuch beschrieben, wie die Zeitungen in Darmstadt über den Zaremba gehöhnt haben, über die Missionsvorträge vom Zaremba, der dort von der Herzogin oder was eingeladen war. Sowas könnte man in Russland noch gebrauchen. Aber ein so primitiver Geist, es war der große Zaremba, Missionssekretär und uns den dritten Vers von Die Sache ist deine, Jesu Christ, geschenkt hat. Was das immer war, was die Welt verspottet hat, und im Reich Gottes war es was Großes, weil Gott gewirkt hat. Alle Boten Jesu. Das Geringe vor der Welt, das Verachtete hat Gott erwählt. Das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. Lesen Sie es weiter bei der Hanna, der Lobgesang der Hanna. Die Schwachen sind umgürtet mit Stärke. Im Lobgesang der Maria, der Herr zerbricht die Starken. Und das erleben wir immer, wie Kirchen Macht und Größe zerbricht. Und das Geschenk ist immer wieder, wo schlicht Menschen im Vertrauen auf das Wort Gottes anfangen. Was können wir jetzt positiv von der Tabitha sagen? Sie war eine Jüngerin, ein schönes Wort. Sie wollte in die Fußstapfen von Jesu treten, sie wollte Schülerin Jesu sein. Sie hat auch nicht viel verstanden. Sie wollte einfach mit Jesus leben. Bei Luther gibt es immer wieder einen Begriff, der mir sehr geholfen hat, dass er sagt, wir können nur Röhre sein, mit unserem Leben, durch die Gott etwas durchfließen lässt. Die Röhre hat überhaupt für sich gar keinen Glanz oder sowas, die ist bloß ein zweckmäßiges Werkzeug. Und das ist jetzt die Frage, kann Christus durch uns hindurch wirken? Eine unbekannte Frau, aber die Gegenwart des Auferstandenen Jesus Christus ist da. Und sie wirkt. Sie tut Wunder. Und erst bei der Beerdigung wird sichtbar, als der Apostel kommt und denkt, jetzt muss ich da der noch ein bisschen Ehre geben. Das muss man gar nie. Am allerwenigsten am Grab. Entweder ist es so, dass eine Spur hinterlassen ist, sonst kann man es mit Worten auch nicht gut machen. Wenn als die Leute zu mir sagen, sag es es aus, sie war eine gute Mutter, und dann sage ich mir, das muss man bloß bei denen sagen, wo es nicht stimmt. Von der anderen weiß man es ja. Also, wenn man das sagen muss, ist ja immer schon schlimm. Normalerweise weiß man es und die Leute, die kommen, das war bei der Frau, da war etwas ausgegangen von ihrem Leben, eine ganz große Frau, eine unerwartete Versammlung. Unzählige Leute sagen plötzlich, diese Frau war für mein Leben wichtig. Jetzt kommt mein zweiter Punkt. Im Leben war sie immer zu kurz gekommen. Warum war sie zu kurz gekommen? Sie hatte ein Flüchtlingsschicksal hinter sich. Sie stammt auch von denen, die natürlich aus Jerusalem nach der Verfolgung geflohen waren, als der Stephanus umgebracht wurde. Auch die Leute überall, die dort in Lydda waren, waren Flüchtlinge. Jetzt wissen Sie, was eine Flüchtlingsexistenz bedeutet. Man kommt hin und jeder sagt, kein Platz. Wo findet man etwas? Man hat alles verloren, so wie die christlichen Milizen aus dem Libanon, die gerade vielleicht noch ihr Leben gerettet haben. Sie hören dauernd, ihr seid unerwünscht. Und jetzt ist ja so gefährlich in unserem Leben, dass wir uns dann hinsetzen und uns bejammern. Und da wollen wir dauernd hören, du hast es schwer, du hast es ganz arg schwer. Wissen Sie, dass das schon eine seelische Krankheit ist, wenn wir das machen? Das darf nicht sein. Für Christusleute sowieso nicht. Und die Tabitha ist ein Musterbeispiel, was sie macht. Sie bejammert sich nicht. Tut ja so wunderbar Spaß machen, Wunden lecken. Nachdenken, was man alles da im Leben schon gehabt hat. Und damals war das Ledigsein ein Makel. Obwohl der Paulus schon den Mut gehabt hat, zu sagen, das ist doch super. Ich wünschte, alle wären wie ich. Da ist man doch frei und ungebunden und kann dem Herrn dienen. Aber es war ein Makel. Die hat wohl auch niemand gefunden. Es war viel, was ihr wehgetan hat, was die Leute vielleicht redeten. Und was ist jetzt der Unterschied gewesen bei der Jüngerin? Sie kreist nicht um ihr Ich. Das ist der Hauptunterschied. Und das ist ja heute in unserer Zeit, beachten Sie das mal, in der ganzen Christenheit eine Seuche. Wie jeder bloß noch von seinen Dingen und über seine Probleme reden. Wie wir überall, man muss nochmal eine Gesprächsrunde eröffnen, wo man wieder über die eigenen Wunden redet. Jesus sagt, Johannes 12, Vers 24, das Weizenkorn, das in die Erde fällt und er stirbt. Das hat sie begriffen gehabt als Jüngerin Jesus. Ich will ein Weizenkorn sein und das ist gar nicht wichtig, was mit meinem Leben los ist. An mir und meinem Leben ist nichts auf dieser Erde. Es geht jetzt gar nicht um mich. Ganz wunderbar, ich habe das bei vielen von Ihnen immer wieder erlebt. Ganz wunderbar, wie Sie alles eigene zurückgestellt haben und immer wieder gesagt, wo kann ich anderen dienen? Herrlich, diese Tabitha, die das sucht und die das macht. Sie will gar keine Ämter erklimmen. Übrigens, in der Frauenfrage meine ich immer wieder, dass wir manches überdehnen. Man mag über manche Stellen der Bibel reden können, was man will. Sondern das Schlimme ist immer wieder, wenn ich in eine andere Rolle hinein will, dass Frauen auch das Recht haben, meine auch immer wieder, auch zum Predigen, auch zum Wirken. Aber was uns oft Not macht, ist, wenn Frauen bloß noch in einer ideologischen Weise alles überhöhen. Das ist was ganz anderes. Und das ist bei der Tabitha so angenehm. Sie sucht nicht irgendein Amt, sie sagt nicht, ich dränge mich vor, sondern sie wartet, welcher Platz bleibt eigentlich da. Sie lässt sich führen, wo ist eine Aufgabe für mich zum Wirken. Jetzt kommt das Dritte. Handgestrickte Werke macht sie. Handgestrickte Werke. Ich nenne das extra handgestrickt, weil wir in unserer Zeit heute immer das Professionelle so herausstellen. Das Professionelle kostet wahnsinnig viel Geld. Professionell können Sie immer gerne mit teuer übersetzen. Und in der Gemeinde Jesu ist ganz arg schön, dass man da sagt, da haben wir auch mal primitive Zettel und da macht man auch mal was. Da muss auch nicht alles immer ganz doll sein. Und da kostet es einen Haufen Sachen. Da muss man so schlicht machen, aber mit Liebe. Und das war so toll, die Tabitha kann ja gar nicht viel machen. Das war mit ihren beiden Händen, was hat sie da, die zeigen die Kleider, die sie genäht haben. Das war damals auch eine Sache, wo jeder sagte, ha, das ist doch Flickschusterei oder Schneiderei oder was die da macht. Aber sie hat eine Liebestätigkeit entfaltet an Menschen, die es ganz nötig brauchten. Das sind die Witwen, die damals sozial unversorgt waren. Da waren sicher die Blinden dabei, da waren die Schlüsselkinder dabei. Die Tabitha hatte für jeden ein Wort und ein offenes Haus und da gingen die Kinder gern hin, da fühlten sie sich wohl. Die Tabitha sah, wo was fehlte und jetzt wirklich das Handgestreckt, das war auch in sich nichts Großes. Es ist mir in unserer Kirche wie ein Fluch. Nachdem wir das System unserer Diakoniestationen begonnen haben, ich weiß noch, wie es damals die Schwester Erika Blumhardt anfing, wir es schon gesehen haben, wo es hinläuft. Und dann ist noch das Verhängnis passiert, dass eine Gruppe in unserer Kirche das flächendeckende System wollte. Seitdem ist die Kirche pleite. Dass man auch das alles gar nicht mehr bezahlen kann. Und ich habe schon damals, wo die Diakoniestation anfing, habe ich gesagt, das wäre mir viel lieber, wir hätten es so spontan gelassen, so wie man es tut, mit einigen Leuten und hätten die Versorgung in unserer Mitte gemacht. Aber nicht, dass man den Leuten eine Rechnung legen muss, wie es heute leider die Wirklichkeit ist. Und die ist so hoch, dass bei fast allen die Erbitterung bloß noch wächst gegen die Kirche. Und da ist der Fluch, wenn wir es nicht sagen, wir können es auch nicht perfekt machen, dann müssen wir es halt vom Rote Kreuz machen. Also wir hatten die Idee gehabt, dass wir ein perfektes System aufbauen. Aber die Liebestätigkeit der Kirche war immer so, dass die Christen angepackt haben, wo sie etwas gesehen haben. Wir hatten es bei dem Daniel Herrnschmidt, der da in Bopfingen diese riesen Lazarettbetreuung gemacht hat. Wir hatten am Missionstag das Lied von Gustav Knack gesungen, zieht in Frieden eure Pfade. Der Gustav Knack war junger. Die hatten damals auch keine Anstellung bekommen als Pfarrer, war junger Hilfslehrer und ist an einen Ort gekommen, wo die Leute alle so liberal waren. Die haben gesagt, also ja, keine Frömmigkeit und die praktische Tat ist es. Und da ist eine Seuche ausgebrochen, was war, Cholera oder was. Und der Bürgermeister hat Geld angeboten zum Pflegen. Aber die zwei junge Vikare, die keine Anstellung bekommen, haben gesagt, machen wir gern und bezahlt wollen wir gar nichts. Und die Leute haben zum ersten Mal gesagt, was ist das? Die haben immer von der guten Tat gesprochen, aber plötzlich war keiner mehr mit der guten Tat da, weil ich ja das nur tun kann, letztlich, weil ich aus dieser Liebe herkomme, die mich beschenkt hat. Leider haben sie aus dieser Gemeinde nachher auch noch gehen müssen, weil die Leute ihr Glaubenszeugnis nicht akzeptiert. Und es ist interessant, immer wieder diesen alten Biografien zu blättern, weil ja das immer gleich geblieben ist. Das war eigentlich die Stärke der Christenheit, dass sie das getan haben. Das, was uns auch so überwältigt, wie wir das gehört haben bei der Türkei in der Erdbebenhilfe, dass diese Christen in der Türkei, die ja eingesperrt werden und verachtet werden, bis sie da sind, um ihres Glaubens willen und helfen, ganz selbstverständlich. Aber es ist handgestrickt, natürlich, das ist nicht professionell, wie es ein General von der Armee macht. Und oft ist auch gerade dieses persönliche und handgestrickte Recht. Bleiben Sie dabei, ich will Sie bloß ermutigen, das war die Stärke der Tabitha, dass sie das getan hat. Und zwar, sie tut das nicht aus sich. Übrigens, die Trennung von sozialer Tat und Glauben, die gibt es im Neuen Testament nie. Doch heute ist es bei uns erfunden worden von den Liberalen, die gemeint haben, man könne mit allen sozialen Dingen die Welt verändern. Da kommt nichts raus. Sondern wenn die Kraft des auferstandenen Jesus fehlt, dann ist es für die Katz. Das war sie gewusst. Und worauf will ich das begründen? Ich begründe das zunächst auf das, was Jesus sagt im Gleichnis vom Weinstock. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Zur Verheißung. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und das bezieht sich auf ihre Gastfreundschaft, das bezieht sich auf ganz einfache Gespräche, die sie mit schwierigen Nachbarn führen. Das bezieht sich auf Beten, Herr, setze du mich zum Segen. Ich will doch, dass du durch mein Werk geehrt wirst. Oder die schöne Stille Epheser 2,20, die ist sehr wichtig. Nein, Epheser 2,10, Entschuldigung, 2,10. Wir sind sein Werk, Jesu Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Gott hat sie schon fertig, er will sie durch uns den Menschen zukommen lassen. Gott könnte sie auch ohne uns tun, er will es durch uns machen, aber er ist der Schaffer. Wir können doch überhaupt keinen Menschen von uns aus ansprechen. Wir können auch keinen Menschen trösten oder keinen Menschen in der Traurigkeit, ob es das ist, wissen. Sie sehen es doch, dass wir es Theologen auch gar nie lernen oder was. Das geht gar nicht durch irgendeine Ausbildung, auch nicht durch einen Kurs oder irgendetwas oder durch einen Kniff, sondern das ist eine Vollmacht, die aus der Nähe Jesu kommt. So wie der David zum Goliath sagt, ich komme zu dir im Namen des Herrn Seba. Und es war dieser Tabitha einfach wichtig, da war eine Not. Ich weiß auch nicht, wie es kann, aber sie hat sich der Not gestellt und Gott hat sie stark gemacht. Was ganz Wunderbares. Gute Werke, die sie tat. Dass ich mir damit nicht den Himmel verdienen kann, ist klar. Aber sie, das Tun der guten Werke ist so selbstverständlich. Deshalb ist der Jakobusbrief wichtig. Wenn einer keine guten Werke tut, dann glaubt er auch nicht richtig. Wenn das nicht in seinem Leben sichtbar ist, dass es ihm Freude macht, zu helfen, wo Not ist und wo er Menschen sieht, die ihn brauchen. Und da hat er es gespürt, der andere merkt es gar nicht. Ach, da war was. Und das waren der Tabitha so toll, dass sie so spontan, die sie tat, tun. Nicht drüber reden, tun, lautlos tun, einfach. Wer da weiß, Gutes zu tun und tut's nicht, dem ist Sünde. Jakobus 4, Vers 17, ein tolles Wort. Wer da weiß, Gutes zu tun und tut's nicht, dem ist Sünde. Wir reden so viel drüber. Und das Tun ist das eigentlich Wichtige. Ein Freund hat mir mal eine eigenwillige Auslegung zu dem Gleichnis vom Schärflein der Witwe gegeben. Ich kann es nicht so unterstützen, aber es hat mir trotzdem beeindruckt, dass Jesus nichts gesagt hat. Ich habe immer gedacht, das war ja im Grunde eine Gabe, die in diesen Tempelbetrieb hineinlief. Und ich denke immer, was dem Herrn gegeben ist, wird es auch wirken. Das hat der Freund mir damals erklärt und hat gesagt, ich meine immer wieder, man darf auch ein bisschen überlegen und darf auch mit Auswahl sagen, dafür will ich mich investieren, ganz besonders auch bei vielen Dingen, die Ihnen zugesandt werden. Man muss nicht überall helfen, es ist auch vieles nicht vertrauenswürdig. Aber dass man dann auch einfach vertraut und sagt, Herr, lass du jetzt es wirken, ich tue es in deinem Namen. Und das ist herrlich. So hat die Tabitha ihre Taten getan, aber mehr geht es um die Taten, wo sie sich selber einbringt in ihrer in ihrem Leben. Das Wort Jünger heißt Lehrling. Sie will Jesus nachleben. Und das Tolle ist, dass sie eine Erfüllung fand. Jetzt sagen wir immer, das sind ja zwei Paar Stiefel. Und heute, wo wir die Themen auch so ausdiskutieren über unsere Erfüllung, unsere Gefühle, die wir brauchen, sind ja viele Ehelose, denen das sehr viel Not macht. Wie kriege ich die Erfüllung? Aber der Herr ist trotzdem treu, dass er auf eine ganz andere Weise Erfüllung geben kann. In einer ganz wunderbaren Weise. Und wir sind nicht die Sklaven unserer Gefühle. Das ist ganz wichtig, dass wir uns nicht beherrschen lassen von diesen Gefühlen, die uns reiten und auf einmal wo ganz anders hintreiben, als wir wollen. Wir hatten es da beim Paulus, die kreuzigen ihr Fleisch samt den Lüsten und Begierden. Aber die Tabitha war auf einmal frei geworden und hat auch nicht über dieses Thema reden müssen. Es hat mir immer so gefallen bei der Angelika Wollenberg, die es auch gern anspricht und sagt, es hat mich genauso belastet wie viele andere. Aber ich habe gewusst, wenn ich den Herrn unter den Masai dienen will, dann ist dieses Thema für mich abgehackt. Und ich hätte genug Männer haben können, aber ich wollte nicht, weil ich dem Herrn dienen will. Und das sind viele, die tun es auch mit einem Verzicht. Und das ist oft auch schwer, was man dem Herrn opfert. Aber wir haben jetzt so einen schönen Brief gekriegt, ich kann immer so Geschichten schlecht erzählen, von einer Frau Linden, die hat den 90. Geburtstag gefeiert und hat uns einen Geldbetrag geschickt und schrieb uns zurück, sie hat irgendwas bezogen, unsere Veröffentlichung, sie sei mit ihren Geschwistern weinend dagestanden, als die Eltern in den Missionsdienst weggingen und die Kinder zurückblieben. Und die Eltern sind nicht mehr gekommen. Und sagt, dann hätte eine Tante sie bei der Todesnachricht in den Arm genommen und hat gesagt, Jesus sagt, wer Eltern verlässt, wird es vielfältig wiederbekommen. Und sie schrieb uns, das Wort hat sich in meinem Leben voll erfüllt. Und das bewegt mich deshalb, weil ich sage, ich kann selber nicht verstehen. Weil das so unbarmherzig ist, weil das, Gott sei Dank hat es uns Gott noch nie zugemutet bei unseren Mitarbeitern und wir haben heute eine ganz andere Zeit, wo solche Dinge viel seltener sind als damals. Aber was das Opfer war, wenn Eltern Kinder haben, ich sage, das ist ein Verbrechen, dann überhaupt Kinder zu haben und die sind noch geschädigt und verlieren in jungen Jahren ihre Eltern. Und da sagt zur Frau, und der Herr hat es mir gegeben. Er hat sein Wort erfüllt. Und das ist wieder wichtig für uns zu hören. Er wird es doch Ihnen, glauben Sie doch nicht, dass Sie gewisse Dinge der Erfüllung brauchen. Glauben Sie es doch nicht. Sondern der Herr wird sie reich entschädigen, wenn sie ihm vertrauen. Und deshalb ist wichtig, dass man doch auch solche Beispiele immer wieder hört und das auch erlebt. Und jetzt kommt das Wunder der Gemeinde, das ist mir bei der Apostelgeschichte immer wieder wichtig. Das Wunder, ich habe doch noch ein paar Sachen aufgeschrieben, wenn Sie nochmal zurückschalten können. In der Kraft des Heiligen Geistes hat die Tabitha gewirkt, haben wir aufgeschrieben. Apostelgeschichte 1, Vers 8 hat sich erfüllt. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Bei der Tabitha hat sich's erfüllt. Ihr werdet meine Zeugen sein. Und Barmherzigkeit hat sie gelebt und das Thema der Einsamkeit war dadurch durchbrochen. Ich mache mir auch so Stichworte, aber ich wollte es Ihnen noch geben, dass man sich's auch noch einprägt. Und jetzt kommt das Wunder der Gemeinde. Auch hier ist immer wieder mir das wichtig, weil wir heute immer meinen, es gäbe irgendwelche Kniffe, wie man das machen kann. Wir haben ja die ideale Situation, dass die Leute alle sich schon zu einer Gemeinde zählen. Wenn man sich mal bei uns vorstellen würde, ich müsste Gemeinde einfach gründen in einem ganz entkirchlichen Gebiet in Berlin. Wie mache ich das, dass ich der Erste finde? Wie fängt man an mit der Versammlung, dass der Zweite zum Glauben kommt und so? Ich erlebe es jetzt bei den Schwiegersöhnen mit, wo keine Jugendarbeit ist, wie das schwierig ist, wenn man der erste Mitarbeiter in einer Gemeinde hat, der Jugendarbeit treibt. Und da gibt es keine Methode dafür. Das glaubt mir keiner, es gibt keine Methode. Der Herr hat viele Methoden, sondern das Entscheidende ist, dass der Herr nur das tun kann. Ich weiß noch, wie wir hier angefangen haben mit der Jugendarbeit und hier vorne sind wir gestanden und haben zu, die von der Platte auf Tonband überspielt, die Lieder und haben versucht damit, was waren wir, ein paar Schwänze im Jugendbibelkreis. Es ist oft ein ganz mühsamer Weg, wie die Ersten zu Jesus kommen und gläubige Leute, wenn man das heute sieht, was es herrlich ist, was so ein Jugendwerk da ist. Der Herr muss es tun. Das ist das Geheimnis, dass es dort eine Gemeinde in Lydda gab. Warum gibt es eine Gemeinde in Lydda? Ja, warum? Das waren auch Flüchtlinge. Aber weil der Herr das Wunder schafft, und das ist also herrlich, was man hier in Hofacker so schön erlebt, dass der Herr durch alle ihre Gespräche wirkt, durch die Hauskreise, durch die Jugendarbeit. Nein, das hat gar nichts zu tun mit Menschen, sondern wunderbar, dass man damit rechnet, der Herr wirkt mächtig. Der Herr tat hinzu, heißt es in der Apostelgeschichte, und der Herr führte zum Glauben und so weiter. In Lydda gibt es eine Gemeinde. Was ist das Schöne an der Gemeinde? Tempel Jesu, Tempel des Heiligen Geistes. Wenn das nicht mehr da ist, kann der Betrieb geschlossen werden. Hat mit Organisation nichts und sicher, dem kann man organisatorische Form geben. Das kann man auch recht locker eigentlich konstruieren. Die äußeren technischen Fragen, wie machen wir das? Da gibt es ja 1000 Möglichkeiten. Das soll nur effektiv sein, nicht viel kosten, nicht viel Reibungsfläche haben und so weiter. Das Entscheidende ist die Gegenwart Jesu Christi. Das Hauptproblem. Wollen wir das überhaupt? Beten wir dafür? Ringen wir dafür? Und wenn Sie irgendwo hinkommen und sagen, ich bin ganz allein, fangen Sie an und sagen, Herr, jetzt vertraue ich auf dich und jetzt fangen wir an und rechnen Sie und da geschieht etwas. Mehr braucht man nicht, sein Wort und die Gegenwart seiner Verheißung. Und jetzt, die Vertreibung sollte eigentlich die Gemeinde zerstören, die Vertreibung aus Jerusalem. Und der Schuss geht nach hinten los und dient erst recht zum Wachsen der Gemeinde. In der ganzen Scharon-Ebene gibt es plötzlich Gemeinde. Das ist so überraschend, wir werden das nächste Mal dann in 14 Tagen nochmal haben, wie das auch in Antiochien war, wieder durch diese Flüchtlinge. Ich habe in meinem Leben viele Flüchtlinge besucht. Alle haben mir nur erzählt, was sie verloren haben. Diese Flüchtlinge redeten nur, war der Mund voll von Jesus. Und das ist immer entscheidend. Bin ich davon gefüllt, das, was ich weiter sagen will? Und das war das Wunder dieser Gemeinde. Es ist eben keine Sackgasse. Wir meinen immer wieder, jetzt ist in meinem Leben alles aus. Oh, jetzt sind wir vertrieben, haben alles verloren. Nein, die haben gewusst, alles muss zum Besten dienen und sie lebten es so. Und dann ist hier in der Apostelgeschichte 9 jetzt 3-mal oder 4-mal kommt das Wort Heiligen. Ich muss das mal nochmal sagen, der Paulus hat es mit Vorliebe gebraucht als Wort für die Gemeindeglieder. Das sind keine fehllosen Leute. Es gibt keine fehlerlosen Leute. Je länger sie im Glauben stehen, umso tiefer erkennen sie ihre Sünde, bis in die Verästelung ihres Lebens hinein. Aber es sind Leute, die unterm Kreuz Jesu stehen und die geheiligt sind durch die Vergebung Jesu. Und dann wird ihnen sogar dieser Titel gegeben, nicht als ein statischer, fester Begriff, sondern als solche, die frei geworden sind zum Dienen, zum Zeichen, dass sie etwas wirken dürfen für den Herrn. Und da bricht etwas durch aus dieser Gemeinde, das ist herrlich. Und das ist jetzt so groß, die müssen gar keine große Show machen. Ich bin ja in den letzten Jahren auch immer zurückhaltender geworden und habe gesagt, man muss auch für Veranstaltungen gar nicht mehr groß Reklame machen und so weiter. Es geht dann weiter und der Herr öffnet die Türen und führt herzu. Ist wunderbar, wundere mich immer wieder, wie manche Leute auch den Weg finden, wenn man bei jungen Leuten oft fragt, sage es immer wieder, wenn der Name auf Hofacker kommt, dann werden meist ein paar böse Worte gesagt und dann weiß ich gleich, wo ich hingehöre oder so, das Katharina-Hospital oder so. Es ist interessant, wie Leute auch gezogen werden. Selbst das Negative schadet dann überhaupt nichts, wenn der Herr seine Gemeinde baut. Und der Petrus, der macht eine Inspektionsreise vom Apostelkreis, kommt so da hinunter und wohnt dann in Jaffa, in Joppe, bei dem Haus des Gerbers. Das heute dort gezeigte Haus ist natürlich nicht das historische Haus, das er bewohnte, weil das nicht mehr erhalten ist, ist auch nicht nötig. Sondern jetzt kommen wir noch zum Letzten, was uns immer sehr beschäftigt, zu den Wundern und Zeichen. Natürlich tut Gott Wunder. Normalerweise lässt er uns die Todeslinie noch dastehen. Ich kenne auch aus unserem vergangenen Jahrhundert nicht ein Beispiel, das dokumentarisch belegt wäre, dass eine Totenauferweckung geschehen ist. Es kommt in manche nicht sehr vertrauenswürdige Bücher immer drin, dass sei irgendetwas passiert und dann auch nicht fundiert belegt, wie man sonst. Die Wunder Gottes kann man ja auch sehr konkret in seinem Leben belegen und sagen, da ist etwas mit mir geschehen, wo die Ärzte sagten, da können wir nichts mehr tun und ich lebe und ich darf alles das noch tun, wie die Tabitha auch so ein Wunder ist. Gott tut Wunder, er tut auch ganz große Wunder. Natürlich kann er auch Tote auferwecken. Ich sage nur, wir leben noch in der Jetztzeit, deshalb lässt uns auch der Herr noch Schranken da. Wir erleben sehr viel Wunder In der apostolischen Zeit war es besonders stark, dass sehr viele Wunder geschehen sind. Aber wenn wir darauf achten, es war nie das, was man heute bei vielen dieser modernen charismatischen Wundertätern sieht, dass sie sagen, der heilt, sondern wie der Petrus sehr deutlich sagt, Aeneas, Christus macht dich heil. Ganz klares Hinweisen, es ist nur einer, der das Wunder vollbringen kann. Der Aeneas, das, denken Sie an die Aeneis, das ist ein griechischer Name, es ist interessant, woher der Mann kommt, dass er zur Gemeinde gehört, ist sicher kein Jude gewesen, seit 8 Jahren ins Bett gebunden. Die Not der Kranken in einer Gemeinde ist ein ganz wichtiges Bewährungsfeld. Und Gott hat ja bei vielen Menschen erst durch die Krankheit wirken können. Und der Dienst bei den Kranken ist ganz wichtig. Walter Lach hat es uns als jungen Pfarrern immer wichtig gemacht und hat gesagt, singt auch bei den Kranken. Die Kranken, das ist das Schlimmste noch, haben deshalb so viel Anfechtung, sie können nie einmal an einem Gemeindegottesdienst teilnehmen. Das wird sie wieder aufrichten, wie man da fröhlich singt und die Lieder und alles ist abgeschnitten. Schön, was man mit den Kassetten heute auch machen kann. Aber auch was sie einfach dorthin tragen, durch ihre Grüße, durch das Sagen, nehmen sie die Kranken mit hinein und sprechen sie es ihnen zu. Den Zuspruch, der Herr ist mit dir, der Herr segne dich. Und das ist wichtig. Aber es gibt auch das, dass der Herr große Wunder tun kann. Und das ist entscheidend, besonders nachher, wo es um die Tabitha geht, wo praktisch in der Gemeinde ein Loch entstanden ist. Da geht es ja nicht darum, ob die Tabitha noch ein paar Jahre länger leben will. Sonst geht eigentlich um eine Verherrlichung des Dienstes dieser Frau. Dass Gott für uns alle deutlich macht, dass die Todesschranke durch die Auferstehung Jesu durchbrochen ist. Es ist ganz richtig, wenn Sie sagen, es ist gar nicht wichtig, dass ich auferweckt werde vom Tod. Die arme Frau hat ja 2-mal sterben müssen, das ist auch nicht schön, weil sie ja nochmal gestorben ist nachher. Ist richtig beobachtet, natürlich. Aber Gott hat nochmal in der Gemeinde deutlich gemacht, dass der Tod nicht das bestimmende Datum des Lebens ist, um das alles geht. Der Tod ist ja sonst schon etwas Hartes. Die Welt drückt sich ja um diese Wirklichkeit des Todes herum. Was ist das für ein Hohnlachen, wie der Tod heute die Menschen wegreißt? Schon meine ich, wenn man die Altenheime kommt, der Herr Generaldirektor und der Herr so und so, da sind sie da ein Häuflein Elend und die Krankenpfleger machen die Windeln wieder zu und so. Wie der Mensch zerbricht und dann der Tod, der höhnt und sagt, ich habe da alle in meiner Gewalt, dein Leben zurück. Heute ist man noch so stolz und morgen ist mein Leben bloß noch Jammer und so. Und da habe Christus einen anderen Blick auf diesen Tod hin. Das hat Christus hat den Stachel des Todes weggenommen und ich bin mit Gott versöhnt, ich habe eine Hoffnung. Und jetzt wollte ich bloß zum Schluss das stehen lassen, dass Sie einfach wissen, die kleinen Dinge, die von der Welt übersehenen Dinge, die Sie tun und die in Hofacker ganz viele Tabithas tun. Und Sie sehen das, wo man oft sagt, es wäre Katastrophe, wenn der oder jener nicht mehr da wäre. Das ist so herrlich. So unzählig viele Leute, die einfach da sind. Ich habe es oft gesagt, wie der Andreas Volkmann, plötzlich Kinderkirche macht, aber ich will jetzt gar nicht den Namen oder so erwähnen. Es sind ja unzählig viele, die einfach sagen, ich bin da und mache das. Oder im Chor oder wo das ist und in Gesprächen aller Lautlosigkeit. Es ist ganz herrlich, weil die Liebe Jesu irgendwo sichtbar wird. Und deshalb geht es auch jetzt nicht wieder darum, um Anerkennung, sondern es geht einfach um das Wunder, dass ihr Leben erfüllt wird. Es ist oft ganz schwierig, Menschen einen Platz zuzuweisen. Warum ist das schwierig? Weil man auch oft gar nicht weiß, ob dann wieder einer seufzt und so weiter. Sonst muss ja irgendwo auch spontan geschehen, dass einer das entdeckt und sagt, ich möchte es tun. Und da wird auf einmal sichtbar, dass die Gemeinde auch in einer ganz neuen Ausstrahlung steht, mit einer großen Hoffnung, da geschehen auch große Dinge, dass Gott etwas schenkt, denn ist das Wunder der Krankenheilung das Größte oder ist die Hingabe der Tabitha nicht das größte Wunder? Dass die Frau nicht um sich kreist, dass es eine Gemeinde gibt, die nicht klagt über das erlittene Unrecht, sondern dass da Menschen sind, die das Reich Gottes suchen und sich geborgen wissen in der Liebe Jesu. Jedenfalls ist es herrlich, wie sie diese Tabitha wieder in ihren Dienst eingesetzt wird. Es ist ganz wunderbar, eine Frauengestalt. Vielleicht benutzen es die Männer manchmal doch, um ihre Vorrolle dann zu sagen, aber wir behalten die anderen Ämter. Deshalb bin ich auch immer wieder froh, wenn auch die Frauen in diesen Ämtern, wenn es einen Mischmasch gibt, Weil das soll nicht so sein, dass das eine Amt nur für Männer ist und wenn einer ein Bub ist, dann darf er nichts in der Küche machen und so. Warum nicht umgedreht? Aber das ist, da gibt es in der Bibel keine Rollenplanung, sondern das Herrliche, dass ihr Leben erfüllt wird von Christus. Und sie sollen kein Klagemensch bleiben, sondern ein Mensch, an dem die Barmherzigkeit Jesu überfließend sichtbar wird. Schön von der Tabitha. Jetzt ist wieder länger geworden, aber es geht einem dann das Herz auf.